Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Tropenmedizin. Das klingt nach mutigen Ärzten, die tödliche Krankheiten bekämpfen. Doch es ist eine dunkle Geschichte von Macht und Kontrolle. Damalige Kolonialherren wollten sich vor allem vor Malaria schützen und nicht die Bevölkerung vor Seuchen retten. Später stützte die Tropenmedizin die Rassenideologie der Nationalsozialisten. Auch heute kommen die meisten Daten über Tropenkrankheiten aus westlichen Forschungslaboren. Wie koloniale Muster die globale Medizin immer noch prägen und wie sich das langsam verändert, berichtet Volkert Wildermuth.
Afrika galt als das Grab des weißen Mannes, also als ein sehr gefährlicher Ort, um überhaupt zu leben.
Im Jahr 1826 landeten die Briten mit 1597 Personen an der Goldküste Westafrikas an. Zwei Jahre später waren mehr als die Hälfte von ihnen gestorben, erzählt der Infektionsmediziner August Stich vom Universitätsklinikum Würzburg.
Und die Aufgabe der Tropenmedizin war, diese Kolonialherren zu schützen und dann auch die lokalen Arbeitskräfte gesund zu erhalten, um möglichst viel an ihnen verdienen zu können.
Malaria war bei den europäischen Ärzten bereits bekannt. Aber über die Schlafkrankheit, die Verwirrtheit verursacht und im schlimmsten Fall tödlich verläuft, wusste man gar nichts. Sie war ein Haupthindernis für die Kolonisierung Afrikas. Deutschland schickte 1906 Robert Koch in das damalige Deutsch-Ostafrika. Auf der Suche nach Heilung behandelte der berühmte Infektionsforscher erkrankte Afrikaner mit hohen Dosen eines arsenhaltigen Mittels. Erst in den 1920er Jahren entwickelte Bayer den Wirkstoff 205, der die Erreger der Schlafkrankheit ohne allzu große Nebenwirkungen abtötete. Er wurde patriotisch unter dem Namen Germanin vermarktet. Später nutzten die Nationalsozialisten die Tropenmedizin in ihrem Sinne.
Wo man sich von Tropenmedizinern Argumente erhofft hat, warum es minderwertige Rassen auf der Welt geben soll. Und die Tropenmediziner sollten dafür die Daten liefern. Und da haben viele mitgemacht, auch teilweise aus falscher Überzeugung.
Tropenmediziner führten unter den Nazis auch unethische Experimente zu Malaria und Fleckfieber in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald durch. Aus ihrer Geschichte habe die Tropenmedizin in Deutschland und international aber inzwischen gelernt, sagt August Stich. 1948 wurde die Weltgesundheitsorganisation gegründet. In ihrer Verfassung heißt es:
Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung.
Unter anderem groß angelegte Impfprogramme ermöglichen seitdem große Fortschritte für die Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Allerdings war in der Tropenmedizin trotz Abkehr von kolonialem Gedankengut noch lange eine problematische Haltung verbreitet.
You have the problems, we have the money. Also wir sind in der Lage, eure Probleme anzugehen mit dem Geld, was wir haben. Und wir definieren aber auch die Inhalte. Und das ist in gewisser Weise tatsächlich neokolonial.
Ein Beispiel für diese Haltung sei der Umgang mit Daten zu Antibiotikaresistenzen in Ostafrika, erklärt Julien Alban Ngunikal. In einer Studie stellte er fest, dass 97% der Erregersequenzen aus US-amerikanischen oder europäischen Projekten stammten. Dort werden sie zuerst auf mögliche Resistenzen hin analysiert. Die Forschenden und Gesundheitsbehörden aus Afrika erhalten diese für sie wichtige Daten, aber meist erst nach Veröffentlichung, und das kann Monate oder Jahre dauern.
Das bedeutet, die Daten werden immer zu spät zugänglich gemacht. Sie sind nicht mehr nützlich für den Gebrauch, um Entscheidungen zu treffen. Man braucht Echtzeitdaten, um Echtzeitentscheidungen zu treffen.
In der modernen Tropenmedizin fehlt nach wie vor die afrikanische Perspektive. Das sieht auch der Vorstandsvorsitzende des Bernhard-Nocht-Institutes. Gezielt versucht man daher, den Medizinstandort Afrika zu stärken. Jürgen May.
Also wir haben Professuren, das ist relativ einzigartig, die bei uns berufen sind an der Universität, aber dauerhaft in Ghana oder in Gabun arbeiten. Und wir werden ein Institut, ein afrikanisches Institut für Computational Sciences, also für Computerwissenschaften inklusive künstliche Intelligenz aufbauen.
Daten aus afrikanischer KI, also künstlicher Intelligenz, sind dringend erforderlich. Denn ChatGPT etwa kenne als Therapie für Sepsis, die Blutvergiftung, nur europäische Richtlinien.
In den Gegenden, wo Malaria vorkommt, ist die Behandlung der Sepsis anders, weil es andere Bakterien sind. Und damit sind diese Modelle nicht gefüttert.
Die Tropenmedizin sei zwar stark, wenn es um die Biologie der Erreger geht oder die Entwicklung von Medikamenten, betont Gisela Schneider. Das reiche aber nicht aus, so die ehemalige Direktorin des Deutschen Instituts für ärztliche Mission in Tübingen.
Der biomedizinische Ansatz ist ein Puzzleteil. Aber wir müssen wirklich den Menschen in seinem ganzen Kontext sehen und müssen die Faktoren identifizieren, die eben mit dazu beitragen, warum diese Erkrankung jetzt gerade an der Stelle auftritt.
Die entscheidende Ursache für Krankheiten ist oft kein Bakterium, kein Virus oder Parasit, so Gisela Schneider, sondern Armut. In Kenia etwa sind Sandflöhe ein großes Gesundheitsproblem. Sie graben sich in die Haut und können schwere Entzündungen verursachen, Tungiasis genannt. Medikamente zur Behandlung sind zwar wichtig, reichen aber allein nicht aus.
Eine Ursache der Erkrankung ist, dass die Sandflöhe in den Lehmhütten Kinder attackieren, also wirklich sich in die Haut eingraben. Und indem man den Boden der Lehmhütten sicher vor Sandflöhen schützte, war der Sandfloh zurückgedrängt und die Tungiasis war verschwunden.
August Stich betont, dass die Erfahrungen der Tropenmedizin auch hier in Deutschland wichtig sind. Die Krankheiten der Tropen breiten sich nach Norden aus. Und ein Viertel der Patientinnen und Patienten in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Was heißt? Jeder Arzt, jede Ärztin hierzulande muss in der Lage sein, zum Beispiel Entzündungen auf dunkler Haut richtig zu diagnostizieren. Das wird längst nicht überall im Medizinstudium gelehrt. Deshalb bieten junge Tropenmediziner Online-Seminare dazu an. Denn so viel ist heute klar. Es kann nur eine Tropenmedizin auf Augenhöhe geben und sie muss Teil der Allgemeinmedizin werden.
Das Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Volkhard Wildermuth mit einem kritischen Blick zurück.